Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist weit herumgekommen. Er lehrt an der Bonner Universität, hat als Ethnologe, Geologe und Südostasienwissenschaftler die Unterschiede verschiedenster Kulturen untersucht, aber eben auch die Gemeinsamkeiten. Und so kam er Schritt für Schritt, kann man glaube ich sagen, vom Menschen bis zur Menschheit als Ganzes. Und wir kommen heute wenigstens gedanklich ziemlich weit herum. Herzlich willkommen, Herr Professor Christoph Antweiler. Grüße Sie.
Schönen guten Tag. Wunderbar.
Schauen wir mal ans Ende der Welt, die Fußball-WM. Derzeit sind noch 48 Mannschaften übrig aus der ganzen Welt, aus verschiedensten Kulturen, aber alle wollen den Ball ins Tor bringen. Gelang den Deutschen gestern Abend nicht überzeugend. Aber wenn Sie als Ethnologe draufschauen, ist so ein internationaler Wettkampf für Sie ein gefundenes Fressen? Können Sie da Ihrer Profession sozusagen schon ein bisschen vom heimischen Sofa aus nachgehen?
Ja, genau. Also das Fußballfeld ist wirklich ein sehr produktives ethnografisches Feld. Ja, also man beobachtet jede Menge Symbole, Rituale. Es geht um die Spielweise, die Führungsstile der Trainer und die Fankulturen. Ich mache mal ein Beispiel. Das usbekische Team begleitete seinen Einzug mit Reitern auf Pferden. Muss man sich mal überlegen. Ja, warum? Weil Pferde für die Wirtschaft Usbekistans zentral wichtig sind. Die sind dort ein richtiges Kulturthema, also haben die da Pferde mitgebracht. Und es gibt aber auch viele individuelle Symbole und Rituale. Beispiel Lionel Messi, wenn der ein Tor schießt, und das passiert ja häufiger, dann zeigt er mit dem Zeigefinger in den Himmel. Man könnte denken, einfach nur, weil er gläubig ist. Aber in Wirklichkeit ist das eine Hommage an seine Großmutter. Oder Dennis Undav. Nach einem seiner Tore tanzte er zusammen mit Antonia Rüdiger einen Ausschnitt aus einem kurdisch-jesidischen Volkstanz, also von Minderheiten in der Türkei. Und er machte vorher auch aber eine abgesprochene Drei-Finger-Geste, die irgendwie aus der Popkultur stammt. Und das hat er irgendeinem Medienteam versprochen. Oder es gibt auch problematische Dinge. Zum Beispiel der deutsche Spieler Felix Metscher kniete nach seinem 1:0 sich hin, nahm eine imaginäre Krone vom Kopf und legte sie auf den Boden, also eine Demutsgeste, eine Huldigung an Gottes Sohn, soll heißen, Jesus soll der eigentliche König sein. Dazu hat er dann auch noch hinterher ein gemeinsames Gebet mit Jonathan Tah und christlichen Spielern von Curaçao, also vom Gegner, gemacht.
Und dafür auch Ärger bekommen. Ne?
Dafür hat er auch Ärger bekommen.
So ist es, wenn ein Ethnologe Fußball guckt. Eigentlich erforschen Ethnologen ja die unterschiedlichen Kulturen der Menschheit in ihren Eigenheiten. Und klar, da treten dann jede Menge Unterschiede zutage. Unser Gast, Christoph Antweiler, hat das auch ausgiebig erlebt und gemacht, ist viel gereist, vor allem nach Südostasien. Und er ist doch im Laufe seines Forscherlebens immer mehr drauf gekommen, dass wir Menschen alle auch viel gemeinsam haben an Emotionen, an Verhaltensweisen. Unterschiedliche Kulturen seien oft ähnlicher als gedacht. Inwiefern denn, Herr Antweiler?
Ja, es ist so, es gibt Gemeinsamkeiten einerseits auf der Ebene aller Menschen, also aller gesund geborenen Menschen. Ja, also was den Menschen gemeinsam, man könnte sagen, die Natur des Menschen. Und dann gibt es eine zweite Ebene und die interessiert mich besonders. Das sind, was man sagen könnte, pankulturelle Universalien, also Dinge, die in allen menschlichen Kollektiven regelmäßig vorkommen. Also die Frage beantworten, was haben Kulturen gemeinsam? Ich mache mal Beispiele. Also Beispiele für Dinge, die wir bei allen Menschen finden, bei allen Personen, sind bestimmte Verhaltensneigungen. Und ich fange direkt mal mit einem Beispiel an, nämlich Vetternwirtschaft. Ich sitze ja hier in Köln im Studio, ja. Das ist kein Zufall. Der kölsche Klüngel ist bekannt, aber das gibt es eben quer durch die Kulturen, also was man feiner als Verwandtenbegünstigung oder Nepotismus nennt. Auch in Kulturen, die explizit dagegen sozialisieren, dagegen erziehen, ist das weit verbreitet.
Und was heißt das? Erziehung bringt nichts?
Nein, das heißt nicht, dass Erziehung nichts bringt, aber Erziehung muss sich mit unbestimmten biologisch vorgegebenen Verhaltensneigungen auseinandersetzen und kann die dämpfen oder eben auch fördern. Mhm. Das gleiche gilt ja für Aggression. Also und das wäre jetzt die Ebene dieser individuellen, überall verbreiteten Merkmale. Und dann gibt es eben Merkmale, die auf der Ebene von Kollektiven, von Kulturen feststellbar sind. Zum Beispiel Gegenseitigkeit, Reziprozität, das gibt es in allen Kulturen der Welt. Oder Klatsch, ja, nämlich Gespräche über nicht anwesende Personen und meistens über deren Geschlechtsleben.
Über Klatsch zu forschen macht wahrscheinlich Spaß.
Ja, das kann sehr viel Spaß machen. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das haben Kolleginnen und Kollegen.
Aber auch wenn es in allen Kulturen zum Beispiel Hochzeiten gibt oder bestimmte Rituale, wenn ein Mensch erwachsen wird, so drückt sich das doch überall ganz verschieden aus. Also insofern greifen doch wahrscheinlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede ineinander, auch wenn sich alle Menschen auf der Welt verlieben.
Ja, Frau Timm, da machen Sie gleich einen ganz wichtigen Punkt. Ich möchte nämlich nicht etwa diese sogenannten Universalien oder pankulturelle Gemeinsamkeiten jetzt ausspielen gegen die Vielfalt und gegen die Besonderheiten. Und das Beispiel, was Sie bringen, Hochzeiten, Heiratsriten, man kann feststellen, dass es eben überall auf der Welt Regeln darüber gibt, wer darf wen heiraten. Erstens, zweitens, wie viele Menschen darf man heiraten? Und drittens, wo zieht das Paar hin nach der Heirat? Über diese drei Fragen gibt es in jeder bekannten menschlichen Kultur Regeln, aber die Regeln konkret sind unterschiedlich.
Mhm. Aber Sie suchen nun nach Gemeinsamkeiten. Ich habe mich gefragt, ganz naiv als Laien, ob es zum Beispiel für einen Reisenden nicht spannender ist, zum Beispiel zu wissen, dass man in Indien Ja sagt mit einer Kopfbewegung, die ein Deutscher für Nein nehmen könnte. Ist das nicht spannender, als wenn man weiß, dass alle Menschen auf der Welt nun mal überrascht sind, verärgert oder verliebt?
Also die Frage ist alles andere als naiv. Natürlich ist es für Reisende, für den ersten Umgang mit Menschen, die man dort noch gar nicht kennt, wichtig, solche Dinge zu wissen. Die kann man auch in guten Reiseführern oder in den Produkten der Kulturschock-Vermeidungsindustrie nachlesen. Das ist wichtig, aber das sollte nicht dazu verführen, dass wir denken, ja, in anderen Kulturen ist alles ganz anders.
Mhm.
Ja, also man könnte sagen, Menschen verschiedener Kultur leben eben nicht in verschiedenen Welten, sondern sie leben verschieden in einer Welt.
Wir sind alle Erdlinge. Was hat denn Sie, Herr Antweiler, in diese Richtung überhaupt gebracht? Also man denkt doch eher, ein Ethnologe sucht mit Wonne nach Besonderheiten bis hin zu Seltsamkeiten. Was hat Sie dazu gebracht zu sagen, ich schau mal, was alle Menschen dieser Welt gemeinsam haben, in irgendeiner Form?
Ja, ich habe da mir neulich die Frage selber gestellt und da ich ein Mensch mit schlechtem Gedächtnis bin, habe ich mal meine Frau gefragt, die ein Mensch mit sehr gutem Gedächtnis ist und die sagte mir, ja, da liefen doch damals in Köln im Rautenschrauch-Jost-Museum für Völkerkunde, wie es damals noch hieß, so kulturvergleichende Ausstellungen, zum Beispiel Drogen im Kulturvergleich, das war 1981, oder Sie und Er, Frauenmacht und Männerherrschaft, und das waren explizit kulturvergleichende Ausstellungen. Und ein Vergleich, der ist ja immer dazu offen, der soll nicht gleich machen, sondern der kann als Ergebnis haben, dass man Gleichheiten oder Ungleichheiten oder Ähnlichkeiten feststellt. Und das wurde dort sehr ausdrücklich gemacht und das hat mir starken Eindruck gemacht. Das war so ein Schlüsselerlebnis.
Mir hat starken Eindruck gemacht und mich hat auch erstaunt, dass Sie als Professor die Barbie-Puppe zum Forschungsthema gemacht haben und dass Sie eine Sammlung von Barbies in Ihrem Büro zumindest gehabt haben sollen. Ich weiß nicht, ob die Püppchen da noch rumstehen. Was sagt uns denn Barbie über die Menschheit?
Ja, also diese Puppen stehen da tatsächlich und ich musste aber erst mal 50 Jahre alt werden, bevor ich angefangen habe, mit Barbie-Puppen zu spielen.
Naja.
Warum? Warum? Weil die eigentlich ganz interessante Dinge der Globalisierung zeigen, nämlich, dass die Globalisierung gleich und ungleich zugleich macht. Ja, wir haben hier ein Produkt der Firma Mattel, das ist ein Global Player, ein weltweit standardisiertes Produkt von den Körpermaßen. Und dieses Produkt wird weltweit verkauft, aber sehr, sehr lokal konsumiert. Ja, also um ein Extrembeispiel mal zu machen, in den Philippinen, in Südostasien, da gibt es allein 108 Ethno-Barbies, ja, also die mit verschiedener ethnischer Kleidung, na, entsprechender ethnischen Minderheiten ausgestattet sind. Und es gibt da natürlich eine vielfältige Reaktion. Ein anderes Extrembeispiel war, dass das iranische Regime die Barbie mal verboten hat. Die war denen zu sexy und sie war aber gleichzeitig sehr erfolgreich. Daraufhin hat das Kulturministerium des Iran wohlgemerkt eine Alternativ-Barbie rausgebracht, die nicht so hüftorientiert war, sondern eher so ein bisschen grob und wo auch noch, was ich besonders interessant fand, die Kleidung festgetackert war am Körper.
Eine Barbie dann auch verschleiert wahrscheinlich?
Ja, es gibt verschleierte Varianten in den islamischen Ländern oder mit Ländern mit starker islamischer Bevölkerung im arabischen Raum. Und in Jordanien zum Beispiel gibt es alternative Barbies, typischerweise dann mit einer Hauskluft, die ein bisschen lockerer ist und mit einer mehr oder minder verschleierten Ausgekluft. Also zwei Varianten. Statt dass Barbie und Ken in der Packung ist, sind das zwei Barbie-Puppen mit unterschiedlicher Ausstattung.
Barbie als Beispiel von Globalisierung. Was aber auch global ist und alle Menschen, alle Kulturen leider verbindet. Sie haben auch herausgefunden, Mord und Gewalt gibt's überall. Und ich hatte gehofft, zumindest irgendein kleines Ureinwohnervölkchen irgendwo ganz weit weg kommt ohne aus und könnte uns irgendwie Vorbild sein. Aber das ist wohl doch ein schöner Traum, oder?
Ja, Frau Timm, aber diesen Traum haben viele, habe wahrscheinlich ich auch noch. Es gibt da mittlerweile systematische Forschung drüber, über sogenannte friedensorientierte Gemeinschaften. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, so als Hausnummer, wie viele Sprachen gibt es? Etwa 7000, also aus ethnologischer Sicht 7000 kulturelle Gemeinschaften oder Ethnien. Dann gibt es unter denen vielleicht nur etwa 60, die extrem friedensorientiert sind. Aber auch die sind nicht etwa die glücklichen Naturvölker, die vom Himmel gefallen sind, sondern die haben da Rituale sich angeeignet, entwickelt über die Generationen hinweg, um bestimmte Aggressionen oder sonst unlösbare Konflikte abzufedern.
Und wie kriegen die das hin? Ich meine, die streiten sich doch auch mal heftig.
Ja, gut erforscht ist das zum Beispiel bei einigen Gruppen in Malaysia, die in ländlichen Gebieten leben. Und wenn dort ein Konflikt wirklich nicht lösbar ist und es droht Mord, dann werden die beiden Kontrahenten, meistens sind es Männer, von älteren Führungsfiguren des Dorfes zusammengerufen und die dürfen Sekundanten mitbringen. Und jeder der beiden darf seinen Fall und seine Position zeitlich unbegrenzt vorbringen. Und dann macht der Schamane oder die Schamanin zwischendurch eine Rede und sagt, wie wichtig für uns der Frieden ist und der Umgang. Wir sind eine Minderheitengemeinschaft und haben ohnehin Probleme im modernisierenden, technisierten Malaysia voranzukommen. Wir müssen zusammenhalten und dann wird da ein ganz langes Ritual gemacht. Das heißt, die haben also so eine Art Sozialtechnologie, um das zu erreichen.
Unter dem Palaverbaum hilft eben auch. Unser Gast Christoph Antweiler, er lehrt an der Uni in Bonn und Sie sind mittlerweile 70, Herr Antweiler, Sie haben die anstehende Rentenreform also schon für sich durchgezogen, oder?
Jawohl, so ist es.
Ein Ethnologe, der auch ein Menschenforscher ist, kann nie aufhören? Steckt das dahinter?
Ja, das steckt schon dahinter, weil es eben unglaublich viele Themen gibt, wo man als Ethnologe oder Anthropologe Bezüge zu machen kann. Mhm. Also wie ein Botaniker, ich bewundere immer Botanikerinnen und Botaniker, die ja auch, selbst wenn man in Städten lebt, hat man eigentlich immer seinen Gegenstand vor sich. Mhm. Aber so ähnlich ist es eigentlich mit Ethnologen auch, weil man immer Menschen vor sich hat.
Eine beantwortete Frage generiert 1000 neue?
Ja, so ist das. Das ist eigentlich in der Forschung überall so. Aber wenn das auch noch in Alltagsbegegnungen so ist, das ist eben meinetwegen, wenn man Laborforschung macht und so weiter, nicht der Fall.
Aber Sie waren schon immer, ich sag mal, sehr wissensdurstig, sehr unersättlich. Ich hörte, Sie hätten im Jahr vor dem Abi 90 Bücher gelesen und auch Buch drüber geführt, sonst wüssten Sie ja nicht, dass es 90 sind. 90 Bücher, sicher auch ein paar nicht so dünne dabei. Wie schafft man das, wenn man es nicht beruflich muss?
Das habe ich, glaube ich, nur geschafft, weil ich in einer Klasse war, wo alle dermaßen faul waren, dass ich als mittelmäßiger Schüler trotzdem der Zweitbeste war und nicht so viel tun musste. Und ich habe erstaunlicherweise erst sehr spät angefangen zu lesen. Ich glaube, mit 14 überhaupt. Also so andere lesen ja viel schon mit 10 bis 12, 13, 14. Da habe ich überhaupt noch gar nichts gelesen.
Aber dann so richtig?
Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber ein Einfluss war bestimmt, dass in meinem Elternhaus sehr viele Bücher rumstanden. Mein Vater war Mediziner und hat sich für sehr viele Themen interessiert. Und meine Mutter war Diplombibliothekarin. Also ist das dann praktisch in den kulturellen Genen gelandet.
Mhm. Und alles querbeet, also von Dinosauriern und dem alten Ägypten über Liebesromane bis Science Fiction?
Ja, aber das richtige Querbeet kam erst später. Ich hatte früher so Phasen. Ich habe zum Beispiel jahrelang mich mit Literatur Autos befasst und habe da auch Wissen angesammelt, was völlig kopflos war. Ich wusste zum Beispiel die Verdichtung von amerikanischen Chevrolet-Straßenkreuzern, aber wusste nicht, was Verdichtung ist. Ja, habe dann diese Werte auswendig gelernt. Ganz seltsam. Und dann hatte ich eine intensive Phase, wo ich mich für Astronomie interessiert hat, habe und Weltraumfahrt. Und dann eine starke Phase für Biologie, die allerdings bis heute anhält.
Also wirklich quer durch den Garten. Eigentlich ist das ja schon der Ethnologe im Kleinen. Ne?
Ja, kann man so
eine
sagen.
Eine Kultur
ja.
Bringt Autos hervor, eine andere Kultur, besondere Arten von Büchern. Und das hat die Familie entzündet, weil da so viele Bücher waren. Eine wahrscheinlich ziemlich intellektuelle Familie.
Ja, also Sie meinen jetzt meine Elternfamilie, ja?
Ja.
Ja, würde ich sagen, also nicht intellektuell im klassischen Sinne vielleicht, aber meine Eltern waren beide sehr gebildet. Mhm. Also über zum Beispiel mein Vater kannte sich auch aus mit griechischer Philosophie, mit klassischen Texten, mit mittelalterlicher Geschichte, wo ich leider selber eine totale Bildungslücke habe. Insofern waren meine Eltern sehr stark gebildet, aber wiederum aus meiner heutigen Sicht auch ein bisschen eingeschränkt. Also wo wir vorhin beim Fußball waren, mein Vater hat Fußball einfach nur für einen primitiven Sport gehalten.
Ja. Haben Sie nie gespielt
selber,
als
der
Kind?
Der hat zwar selber geboxt, aber er selber hielt das für primitiv. Doch, ich habe als Kind gespielt und ich spiele medizinisch völlig unvernünftigerweise auch heute noch jeden Montag Hallenfußball.
Hauptsache es macht Spaß.
Ja, die Hälfte ist so alt wie ich und die andere Hälfte der Mannschaft ist halb so alt, das führt dann manchmal auch zu bestimmten Konfliktsituationen. Oder?
Welche Position?
Ich fehl eigentlich immer draußen auf dem Feld, ja.
Nein, ich also meine, welche Position
ja, im Spiel? Ja, da spielt man nur 3-3. Also man kann,
so.
Ist keine feste Position.
Wieder
ähnlich
was
ähnlich wie der holländische Teamgeist, wo jeder Spieler auf jeder Position spielen muss.
Ja, aber doch eine Lust, die verschiedensten Dinge zu tun. Sie sind aber wirklich immer eminent fleißig gewesen, Herr Antweiler. 2 abgeschlossene Studiengänge, erst Geologie und Paläontologie, also die ganz, ganz alten Knochen, dann Ethnologie, das man damals womöglich noch Völkerkunde nannte.
Ja, zu Anfang nannte man das Völkerkunde. Heute nennt man das, es gibt leider 5 verschiedene Bezeichnungen, das ist nicht gerade marketinggünstig. Heute wird es offiziell, also von unserer Fachgesellschaft zum Beispiel, Sozial- und Kulturanthropologie genannt. Ich nenne es meistens einfach Ethnologie. Das ist das Kürzeste.
2 Studiengänge, promoviert, habilitiert, hieß das Ziel von Christoph Antweiler ganz klar Uni?
Ja, schon. Also ich habe mich ziemlich früh orientiert daran, dass ich gern mal an der Universität arbeiten würde, vor allem in der Forschung arbeiten würde. Und in Deutschland gibt es ja außer den Unis nicht viele Möglichkeiten, in der Forschung zu arbeiten, also es sei denn in der Industrie. Also das wollte ich schon von Anfang an. Aber es war mir auch bewusst, dass das ein steiniger Weg ist. Denn damals, als ich mich also auf eine Professur beworben habe, da gab es irgendwie in Deutschland 0,7 Stellen im ganzen deutschsprachigen Raum.
0,7?
Ja, ich habe das mal ausgerechnet, also extrem wenige. Das ist ein bisschen besser geworden, aber das sind nicht Fächer, wo man leicht Stellen kriegt oder wo man auch sonst wie gut verdienen kann.
Das heißt, die Unis warteten nicht einmal auf einen sehr neugierigen jungen Menschen mit 2 abgeschlossenen Studien, die auch noch gut zusammenpassen für die Ethnologie.
Ja, aber letztlich habe ich es dann doch geschafft, aber man muss auch Glück dabei haben, das ist ganz klar. Man
das
muss es unbedingt wollen. Die wichtigste Eigenschaft auf dem Weg zu einer Professur ist bestimmt nicht Intelligenz, sie ist bei mir zum Beispiel nur mittelmäßig ausgeprägt, sondern dranbleiben, es unbedingt wollen, motiviert sein.
Mittelmäßig ausgeprägte Intelligenz, ich überlege jetzt gerade, ist das bescheiden oder kokett?
Weder noch, das ist so.
Das ist einfach so. Christoph Antweiler, Sie haben uns schon erzählt, eine Frage wirft immer gleich wieder neue Fragen auf. Das ist in der Wissenschaft so. Und Sie nennen sich inzwischen auch gerne oder Sie werden genannt Humanforscher. Ist das eigentlich ein Begriff, der das, was Sie macht, am besten zusammen, was Sie machen, am besten zusammenfasst? Oder wie ist es dazu gekommen?
Also da müsste ich erstmal drüber nachdenken, weil mir ist da noch gar nicht so untergekommen. Aber Humanforscher könnte man sagen, fremdwörtermäßig wäre das eben Anthropologe, ja, also Anthropos der Mensch, Ologie, Wissenschaft von. Insofern fasst das gut. Also Menschenwissenschaft oder es gibt ja den Begriff Humanwissenschaft, also Humanwissenschaftler.
Ein Land, das hat unseren Gast Christoph Antweiler immer ganz besonders gereizt. Da ist er eigentlich jedes Jahr einmal zu Gast. Indonesien. Ein Land ist überhaupt gut. Rund 17.000 Inseln. Wahrscheinlich, Herr Antweiler, je nach Wasserstand immer ein paar mehr oder ein paar weniger, oder?
Ja, Frau Timmke, Sie haben es genau getroffen. Da Ebbe und Flut spielt eine große Rolle. 17.000 Inseln, die werden immer benannt. Das ist das größte Archipel, also der größte Inselstaat auf der Welt. Philippinen sind auch so ein Archipelstaat. Interessant finde ich, dass davon 6.000 Inseln bewohnt sind. Also kann man sagen, Indonesien ist ein sehr meerorientiertes Land. Es gibt auch eine Wendung, wo praktisch die Heimat beschrieben wird. Die heißt auf Indonesisch Tanah Air Kita. Das heißt so viel wie unser Land und Wasser. Da ist also direkt schon der Zwischenraum zwischen den Inseln, ist damit benannt. Und wichtig ist auch, dass einige dieser Inseln sind eben so groß wie ganze Länder. Zum Beispiel Sulawesi, wo ich gelebt habe und immer wieder bin, ist allein so groß wie Deutschland. Und es gibt da aber auch noch Tausende von sehr kleinen Inseln.
Das ist ja schön, Land und Wasser schon in einem Wort verbinden. Das ist ja ein ganz, ganz schönes Bild, das ein Land von sich selber hat.
Ja, genau. Das spielt also in Indonesien eine Rolle. Und Indonesien ist auch sehr stark, oder die Indonesier sind auch sehr stark von einem Stolz geprägt auf das eigene Land. Das kommt immer wieder raus, wenn man also irgendwelche im Internet irgendwas sieht und Indonesier oder Indonesierinnen haben irgendwas gewonnen oder einen Erfolg, dann sind immer alle total begeistert. Also eine sehr starke Heimatorientierung, also auch eine nationale Orientierung. Ich fand auch interessant als aktuellen Fakt, dass in der Glückshierarchie, die neulich mal wieder empirisch erfasst worden ist, Indonesien auf dem ersten Platz weltweit gelandet ist, kurz vor Mexiko.
Oh,
also ich weiß nicht, wo abgeschlagen irgendwo in Deutschland gelandet.
Ich dachte, es sei Finnland, aber Indonesien auch da sehr erfolgreich im Glück. Es ist, Sie sagten, 6000 Inseln sind bewohnt. Es ist ein Land mit Hunderten von Sprachen. Wie muss ich mir das vorstellen? Kann da tatsächlich der eine Indonesier den anderen nicht verstehen?
Nein, so ist es nicht. Es gibt etwa, also nicht etwa, sondern nach der letzten offiziellen Zählung von Linguisten 719 Sprachen. Das muss man sich mal überlegen. Auf der ganzen Welt gibt es 7000, also ein Zehntel in Indonesien. Aber Indonesien hat eine nationale Übersprache, die ich dann eben auch gelernt habe zur Feldforschung, Bahasa Indonesia, die indonesische Sprache. Und die muss jedes Kind in der Schule lernen und die damit können sich eben die Indonesier verständigen. Und die haben da übrigens eine Handelssprache genommen, die es schon in dem malaiischen Raum, diesen Großraum da zwischen den Ländern Südostasiens schon Jahrhunderte gab und haben die dann systematisiert.
Ach so, das ist dann die Sprache, die alle verbinden kann. Wenn Sie an Indonesien denken, Herr Antweiler, auch vielleicht ganz jenseits der Forschung, ganz sinnlich, was kommt Ihnen sofort vors innere Ohr, vors Auge, in die Nase? Es ist so etwas, was Sie sofort abrufen können, wenn das Wort Indonesien fällt.
Ja, eine gewisse Schwingung im Alltagsleben, dass wenn man miteinander kommuniziert, wenn man miteinander spricht oder Witze macht, dass aus so einer gewissen Leichtigkeit eine gewisse Schwingung ist und nicht so eine starke Faktenorientierung, Informationsorientierung. Also zum Beispiel hatten wir, meine Frau und ich, quasi so einen Kulturschock rückwärts, als wir wiedergekommen sind nach Deutschland und die Gespräche alle waren so informationsorientiert, ja. Was habt ihr erlebt? Wie war das in Indonesien? Am besten in drei klaren Sätzen mit Bullet Points geantwortet, während man in Indonesien sich erstmal so ein bisschen einschwingt, bevor man überhaupt spricht. Und wenn man miteinander redet, kann man auch ruhig mal was wiederholen öfter. Es geht eher um die Stimmung und nicht um den reinen Informationsaustausch.
Haben Sie das lernen müssen? Denn Sie sind ja schon ein systematischer deutscher Forscher. Und ich nehme an, Sie haben auch als Ethnologe die Verhaltensregeln in Ihrem Gastland sicher vorab ganz besonders genau nachgelesen. Haben Sie sich dann zum Beispiel mal selber so richtig daneben benommen?
Ja, voll. Das ist mir direkt passiert und zwar wirklich peinlich. Nämlich ist so, in Indonesien, wenn man im Hotel wohnt oder auch bei Leuten, dann gibt es eben so einen Baderaum. Und da ist ein mit Kacheln versehenes Becken, etwa von 1 Meter mal 1 Meter oder 80 Zentimeter mal 80 Zentimeter. Und wir kamen irgendwo an und natürlich total durchgeschwitzt, wie vielleicht heute Leute in Köln oder in Berlin. Und ich da wunderbar, da ist ja ein gefülltes Wasserbecken und ich da direkt rein. Und das steht in jedem Reiseführer, wenn man es nicht vergessen hat, dass man das niemals machen kann. Denn da ist frisches Wasser drin und da ist eine Plastikkelle und damit soll man sich das Wasser über den Kopf kippen. Und wenn man da ja reingeht, dann hat man es ja für alle anderen Personen, die danach kommen, praktisch verschmutzt.
Ein ganz, ganz großer Fauxpas.
Das war ein richtiger Fauxpas. Ja. Aber zurück zu Ihrer Frage mit dem Interviewen zum Beispiel, mit den Umgangsformen. Da musste ich mich nicht so stark dran gewöhnen, weil ich forsche in einer Gegend Indonesiens, wo der Umgang untereinander relativ hemdsärmelig ist. Ich habe es öfter in Indonesien erlebt, dass Leute sagen, komm Christoph, weiter, nächste Frage im Interview und so weiter. Während zum Beispiel auf Java, der zentralen Insel Indonesiens, ist eine ganz andere Verhaltensweise. Dort geht man sehr, sehr indirekt vor und deshalb rede ich auch gerade etwas leiser. So geht man da um und nicht dieses Direkte.
Da braucht man schon einen anderen Klang.
Ja, Indonesien ist im praktischen Kontinent. Ja. Dieses Land hat mal eben eine Ost-West-Ausdehnung von 5600 Kilometern.
Oh je.
Das sind dann also ganz verschiedene Kulturen, die aber immer unter so einem nationalen Dach leben.
Sie waren mit Frau und Kind zum ersten Mal in den 90ern da und haben in einer Familie gelebt. Gleich in einer Familie gelebt, also in einem sehr privaten Rahmen. Was war das für eine Erfahrung?
Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten aber drei Reisen vorher schon gemacht, in den Jahren vorher zu verschiedenen Inseln, haben uns da so umgeguckt, wo es vielleicht passen könnte, wo man gut forschen könnte, wo es gute Themen gibt, wo man auch leben kann dauerhaft, wie Ethnologen, Ethnologinnen das machen. Und dann haben wir praktisch bei einem Vorbesuch in Makassar auf Sulawesi, damals hieß es noch Ujung Pandang, die Stadt, haben wir uns da umgeguckt, das hat uns dann spontan gefallen und dann haben wir ein Jahr später dann dort begonnen, Feldforschung zu machen und haben in einer Familie gelebt. Und die war uns vermittelt worden von einem Forscher, der sich mit ganz anderen Themen befasst in der Region und auch nicht in der Stadt. Und der hat uns das vermittelt und die haben uns da auch aufgenommen.
Aber das ist ja auch gleich ein sehr privater Rahmen, in den man sich dann begibt.
Der ist sehr privat und wir hatten aber eigentlich, meine Frau und ich und unser kleiner Sohn, der ein gutes halbes Jahr alt da war, eigentlich überhaupt kein Privatleben, denn wir lebten da auf 3,50 Meter mal 3x4 Meter mit einer Öffnung zum Hauptraum der Familie, wo der Fernseher gefühlt 24 Stunden lief, vielleicht in Wirklichkeit nur 16 Stunden.
Mhm. Und dann hat man sofort manchmal sogar vielleicht sogar mehr Ethnologie vor Ort, als man will.
Ja, das ist eine Gewöhnungsfrage, also außer die Hitze, ja, man schwitzt ja total, das war ohne Klimaanlage, wenn man sich da aufs Bett legt abends, dann liegt man nach 10 Minuten in der eigenen Lache, das ist gewöhnungsbedürftig, aber vor allem die Direktheit und die ständige Kommunikation und ich hatte ja vorher mit Kursen in Köln über Jahre mich vorbereitet und das Indonesische erlernt. Und da lief eben viel Kommunikation und meine Frau hatte es dort gelernt, aber das ist eine Sprache, die man fürs Alltagsniveau sehr schnell lernen kann.
Aber auf ihr eigentliches Forschungsthema, zumindest zum Anfang, das hätte ich nie erraten. Es ging um die Besonderheit von Umzügen, warum Menschen sich dafür entscheiden, umzuziehen. Warum geht man dafür nach Indonesien?
Ja, das ist eine gute Frage. Letztlich war für mich da ein theoretisches Interesse leitend. Mich interessiert allgemein, was man Kognition nennt, also wie Menschen in Kulturen denken, wie sie entscheiden. Und darüber gab es relativ wenige Informationen, wenige Studien, die zeigen, wie Menschen in ihrem konkreten Alltag entscheiden. Und deswegen wollte ich ein Thema untersuchen, wo es eigentlich um Rationalität geht, konkret, aber das runtergebrochen auf bestimmte Entscheidungen. Und da in Indonesien die Leute sehr viel umziehen, habe ich diese Umzüge untersucht, also Umzüge in der Stadt.
Und warum ziehen die so viel um? Ich meine, in Deutschland
ja,
zieht man auch um.
Das hat einen konkreten strukturellen Grund. Vereinfacht gesagt, in Indonesien muss man für die Zeit eines Mietvertrages die Miete direkt am Anfang schon entrichten.
Komplett?
Also haben fast alle Leute,
für ein Jahr,
die einen
oder?
Mietvertrag haben, haben nur einen einjährigen Mietvertrag. Eröffnet dem Mieter die Möglichkeit, die Leute einfach rauszuschmeißen. Es eröffnet anders gesagt, auf der anderen Seite aber auch den Mietern, vielleicht mal was auszuprobieren und nach einem Jahr zu überlegen, ja, ist doch nicht so gut die Gegend, die Schulen sind doch schlecht oder die Läden haben eine schlechte Qualität, ich gehe doch woanders hin. Also fällen die Entscheidungen sehr häufig. Und das ist auch in der Stresstabelle sozusagen nicht wie bei uns irgendwie kurz unter der Scheidung oder vor der Kündigung im Betrieb, sondern ist dort viel weiter unten angesehen.
Selbstverständlicher. Was man alles lernt in einem Gespräch mit Christoph Antweiler, unter anderem, warum man in Indonesien so oft umzieht. Ich habe mich gefragt, Herr Antweiler, ob Reisen das wohl auch eines Ihrer liebsten Dinge ist, das Sie tun, ob das eine Lebenshaltung ist, ein Reisender zu sein.
Das würde ich für eine übertriebene These halten. Und zwar deshalb, weil es so unterschiedliche Formen von Reisen gibt und die sich auch ständig noch vervielfältigen.
Also
wenn ich zum Beispiel denke, was man erleben konnte, wenn man vor 30 Jahren auf Bali war, also einer der meistbesuchtesten Inseln der Welt, und die ist ja in Indonesien. Und wenn man da heute hinkommt, dann sieht man einfach die völlig unterschiedlichen Formen von Reisen. Aber wie könnte man das mit Inhalt füllen? Ich denke, bestimmte Formen des Reisens sind eine Lebenshaltung. Zum Beispiel auch, was ich immer als Tipp sagen würde, lang und auch selber versuche, langsam reisen.
Mhm.
ausdrücklich langsam reisen. Also es hat keinen Sinn, in Indonesien, die Insel Java, wo eben mal 150 Millionen Leute wohnen, jetzt die zu besuchen und in den gleichen 4 Wochen vielleicht auch noch 3 andere Inseln zu besuchen, was aber viele Leute machen.
Ich habe auch gehört, die Familie Antweiler reist manchmal so richtig im Pulk. Letztes Jahr zu 7 in Kambodscha. Für andere wäre das schon eine Reisegruppe. Wie reisen Sie denn eigentlich? Rucksack oder Camping oder Hotel?
Also wir reisen typischerweise, wenn mein Freund und ich allein reisen, dann besorgen wir uns einen Flug und organisieren dann alles selber. Und wenn wir nach Indonesien reisen, dann besuchen wir dabei auch immer unsere damaligen Gastfamilie oder beziehungsweise 2 Gastfamilien. Mhm. Und wir reisen aber ansonsten, wir beide eben auch sehr viel. Also die Grundform ist ein Flug buchen und dann langsam durch bestimmte Teile eines Landes reisen. Also wir reisen zum Beispiel seit 20 Jahren auch nach Indien, weil meine Frau, die macht keine Ethnologie, sondern was Richtiges, nämlich Mathematik. Aber die hat ein Hobby, nämlich Saris, seit vielleicht 30 Jahren. Und dann sind wir in den letzten 20 Jahren immer in irgendein Teilgebiet oder einen Bundesstaat Indiens gereist. Aber eben dann langsam.
Und jedes Mal mussten Sie einen neuen Sari mitschleppen.
Ja, einen fragen Sie nicht weiter, nicht nur einen.
Ich frage nicht weiter. Und kommen wir nochmal auf Ihre Wissenschaft. Forscher denken ja gern in ganz großen Dekaden. Lange lebten wir im Holozän, so schlappe 11.000 Jahre lang. Das ist die Epoche, die uns aus der Steinzeit ja sozusagen abgeholt hat. Und mittlerweile, sagen viele, sehr viele, sind wir im Anthropozän angekommen, in dem der Mensch zu einem ganz bestimmenden Faktor geworden ist, wenn es um die Veränderung unseres Planeten geht. Man sagt Anthropozän, der Mensch als Naturgewalt. Herr Antweiler, was meint das?
Ja, das Wort Anthropozän kann man einfach übersetzen als Menschen-Erdzeitalter. Also Erdzeitalter des Menschen, nicht etwa nur historisches Zeitalter. Mhm. Was steckt dahinter? Sie haben schon den geologischen Begriff Holozän genannt. Wir leben in der nacheiszeitlichen Zeit seit 11.700 Jahren in diesem Holozän. Und das ist für geologische Verhältnisse ein extrem kurzer Zeitraum, aber immerhin für menschlichen langer. Und jetzt hat man festgestellt durch verschiedene Wissenschaften, dass wir als Menschen durch unser Handeln unseren Planeten, genauer gesagt die planetare dünne Oberfläche, in der Leben möglich ist, dermaßen dauerhaft verändern. Ja?
Klimakrise und Co.
Klimakrise und Co. Und zwar, Frau Timm, wenn Sie sagen, und Co. ist das Wichtige. Nämlich deshalb ist unter anderem dieses Wort so wichtig. Es ist eben viel mehr als Klimawandel, sondern es ist eine Umweltmultikrise, die Meere betrifft, die Versorgung der Böden betrifft. Oder Frau Timm, ohne dass ich Sie kenne, kann ich sagen, dass in Ihnen Mikroplastik steckt, weil es nämlich mittlerweile in allen Menschen steckt. Also solche Dinge, die werden praktisch durch diesen Begriff Anthropozän auf den Punkt gebracht. Das Problem ist aber, dass das, seit wann ist das überhaupt so? Oder setzt man das an? Das sind etwa 70 Jahre, also 1950 etwa. Und das ist für Geologen natürlich eine Herausforderung und die streiten sich auch unglaublich darüber. Und das ist auch im Jahr 2024 erstmal formal nicht anerkannt worden, aber wird auch von Gegnern als ein ganz wichtiger Begriff gesehen.
Also letztlich wird es angesetzt ungefähr im Atomzeitalter, wenn Sie sagen ungefähr 70 Jahre. Vielleicht liegt das an der Spezies der Geologen, Herr Antweiler. Die denken in so großen Zeiträumen, dass es ihnen unheimlich ist, wenn was in ihrer eigenen Zeit neu beginnt.
Ja, das ist genau so. Dass Geologen sind nicht politisch, aber sonst in ihrem Denken extrem konservative, vorsichtige Menschen. Die Einführung, die formale Einführung, also in diese formale Zeitskala der Geologie des Holozäns, die hat über 100 Jahre Diskussion gedauert, bis das wirklich festgelegt wurde.
Ja, das Interessante ist ja, Sie sind selbst ein Geologe. Sie sind Ethnologe und ausgebildeter Geologe. Fühlen Sie sich da in solchen Diskussionen selbst zerrissen?
Ja, manchmal. Zum Beispiel über die formale Anerkennung des Anthropozäns habe ich meine Meinung etwa 5-mal in den letzten Jahren geändert, nachdem eben verschiedene Forschungsergebnisse reingekommen sind. Das ist eine sehr aktive Diskussion. Und mich interessiert es natürlich besonders, das Thema Anthropozän, weil er ein geologischer Begriff genommen worden ist und weil Fossilien und Leitfossilien und dieses ganze Denken der Paläontologie eine große Rolle spielt. Andererseits aber dieses Anthropozän natürlich die Folgen davon in der Welt ganz unterschiedlich aufgenommen und gelebt und interpretiert werden. Und da kommt die Ethnologie rein.
Mhm. Vielleicht auch Ihre Forschung nach Gemeinsamkeiten, denn um diese ganzen Weltprobleme, zu lösen mag ich gar nicht sagen, aber um daran nicht kaputt zu gehen, angefangen von der Klimakrise bis zu Mikroplastik, es hängt ja alles miteinander zusammen, da könnte man gemeinsames Handeln ja ganz gut brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, eine der wichtigsten Fragen, also die zumindest mich in den letzten Jahren umtreibt, könnte man so formulieren, wie können die Menschen in diesen vielen Kulturen, die stark miteinander vernetzt sind, auf einem begrenzten Planeten dauerhaft zusammenleben, ohne alle gleich werden zu müssen.
Und, können Sie da helfen?
Da kann ich nicht einfach helfen, aber man kann versuchen zu gucken, systematisch zu gucken, wo gibt es bestimmte Lösungen für Probleme. Und Ethnologen sehen die vor allem auf der lokalen Ebene. Also wenn ich zum Beispiel in Südostasien unterwegs bin, dann sieht man eben, dass zum Beispiel Menschen auf Java oder in bestimmten Küstenstädten Indonesiens, dass sie schon seit Jahren mit diesen Problemen kämpfen und versuchen, da eben Anpassungslösungen zu machen. Von kleinen Mäuerchen bis zu Abflusssystemen oder bis zu Migrationsformen. Da gibt es Lösungsformen. Aber diese lokalen Lösungsformen aus meiner Sicht, da gehe ich jetzt ein bisschen über das Wissenschaftliche rein hinaus, ist meine Haltung, glaube ich, dass die lokalen Lösungen nicht einfach globale Lösungen abgeben.
Ich möchte den Bogen nochmal zurückspannen, Herr Antweiler. Sie forschen, was Menschen bei allen Unterschieden immer doch gemeinsam haben und sind zu der Erkenntnis gekommen, viel mehr, als wir so gemeinhin denken. Ein Schlüssel sei Kooperation, wenn ich das mal so ganz gerafft wiedergeben darf. Ich hoffe, liegt da nicht zu falsch. Das ist das, was Menschen den Tieren voraus haben, selbst den Affen, das also auf lange Sicht kooperieren zu können. Das wäre ja eine genau die Eigenschaft, die wir jetzt brauchten. Aber wenn ich auf die gesellschaftlichen Diskurse zum Beispiel in Deutschland schaue, das zersplittert sich ja alles eher mehr. Also Identitäten, Individualitäten. Man könnte meinen, jeder ist sich inzwischen so sein eigener Planet und alle hätten sich danach zu richten. Welche Folgen hat das womöglich, wenn die Menschheit heute vor ganz großen Problemen steht, an denen sie kräftig mitgebastelt hat und das Individuum so hochgeschätzt wird?
Ja, da haben wir einen echten Problemkomplex, wo ich auch keine Lösung für habe. Aber wie kann man das aufbauen? Also erstmal das Stichwort Kooperation, was Sie genannt haben. Es ist tatsächlich so, dass man vergleichen, wenn man vergleichen forscht unter Primaten, also den Menschen und andere Primaten, dann haben die anderen Primaten sehr viele Fähigkeiten, wo man früher dachte, die hätten nur Menschen zum Beispiel Werkzeug gebraucht. Aber eben dauerhaft mit Menschen, mit vielen Menschen zusammenarbeiten, die nicht mit einem verwandt sind, das dauerhaft zu tun und Institutionen zu bauen, das ist die menschliche Fähigkeit. Und die brauchen wir natürlich jetzt für die Lösung dieser Weltprobleme. Denn es ist nicht etwa so, dass man diese anthropozänen Klimadingen, dass man sich denen dauerhaft entziehen könnte. Also irgendwelche kalifornischen Milliardäre bauen sich vielleicht irgendwelche Bunker, aber letztlich kann man sich dem nicht entziehen. Also brauchen wir globale Lösungen. Und das reibt sich aber mit anderen weltweiten Tendenzen, nämlich das eine ist die weltweite Tendenz zum materiellen Konsum und die andere weltweite Tendenz zu immer größerer Identitätspolitik und Individualisierung. Und wenn wir vorhin über Fußball gesprochen haben, auch bei der Fußball-WM zeigt sich in den Gesten eine sozusagen die weltweite Kommunikation von Identität und ich bin was Besonderes und ich zeige das euch auch allen. Und das ist eine Gefahr.
Wir müssen das Gemeinsame mehr betonen. Herr Antweiler, ein Buch von Ihnen möchte ich zumindest noch nennen, bevor ich mich herzlich bedanke für das Gespräch. Menschen machen Erdgeschichte, so heißt Ihr letztes Buch, im Ökom Verlag erschienen. Und ja, wir haben zur Lösung der Weltprobleme zwar nicht beitragen können, aber ich glaube, wir haben ganz schön zusammen nachgedacht. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch bei Ihnen.
Ja, ich möchte mich auch bedanken und ich möchte ein dickes Kompliment für die Musikauswahl sagen. Das hat also eine richtige sommerliche, fluffige Atmosphäre vermittelt. Das passt sehr gut.
Das vielen geben Dank. Wir gerne weiter.
Und vielen Dank für Ihnen fürs Gespräch.
Und einen schönen Tag für Sie nach Köln.
Ebenso nach
Christoph
Berlin.
Christoph Antweiler war das.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.